Am Donnerstag haben wir in der Universität einen spannenden Abend erlebt. Auf Einladung unseres Forums Bibel, Glaube, Wissenschaft sprach Professor Dr. Gitt über die Frage, warum ich als Wissenschaftler der Bibel glaube. Und schon im Vorfeld hatte es Informationen gegeben, dass der ASTA, das ist der Allgemeine Studentenausschuss, aber eigentlich repräsentiert er die Studentenschaft gar nicht, sondern er ist sehr einseitig politisch besetzt. Aber diese offizielle Studentenvertretung hatte schon protestiert beim Rektor der Universität und hatte Störungen angekündigt, unter anderem auch über ein Telefonat mit der überregionalen Tageszeitung, die TAZ. Und so waren wir ein wenig vorbereitet, hatten die Dinge auch abgestimmt mit der Polizei, soweit das geht. Und der Hörsaal füllte sich schnell an dem Abend. Es kamen mehr als 600 Menschen zusammen. Und kurz vor 20 Uhr ging es dann los. Circa 50 bis 60 schwarz gekleidete junge Leute machten richtig Radau. Im Auditorium Maximum Trillerpfeifen, Klatschen, Gelächter. Sie übertönten unser Mikrofon und auf ihren Transparenten stand unter anderem der Satz Fahrt zur Hölle, Kreationisten. Ein junger Mann ging dann später nach vorne an die Tafel und schrieb gegen den Lärm da dran, nein, wir fahren in den Himmel. Und da sie sich allen Aufforderungen widersetzten, musste die Polizei dann eingreifen und als die erst mal da war, machte sie ihre Sache sehr gut, so dass mit 50 Minuten Verspätung der Vortrag dann doch beginnen konnte, in sehr konzentrierter Atmosphäre. Hat Herr Professor Gitt dann sein Plädoyer für die Zuverlässigkeit der Bibel dort vortragen können und am Ende vor allem darauf hingewiesen, warum es so wichtig ist, dass die Bibel zuverlässig ist. Weil sie die für jeden Menschen wichtigste Botschaft der Welt überbringt. Und wir haben hinterher gesagt, bei aller Kritik, die wir als Christen gegenüber dem Staat manchmal vorbringen, auch zu Recht, bei aller Sorge, die wir uns manchmal über gewisse Tendenzen machen, dass demokratische Rechte abgebaut werden, auch in unserem Staat, sind wir doch sehr dankbar dafür, dass wir in unserem Land eine staatliche Ordnung haben, in der die Polizei eine Veranstaltung von Christen schützt. Dass darauf noch Verlass ist, dass wir der Gewalt der Störer nicht ausgeliefert waren. In manchen anderen Ländern ist es so, da werden die Christen durch die Polizei ihres Landes bedroht. Wir wollen wirklich Gott dafür danken und auch umso bewusster unsere Verantwortung für diesen Staat und seine Rechte wahrnehmen. Suchet der Stadt Bestes, sagt die Bibel. Auch beten für diesen Staat. Im Anschluss gab es noch manches gute Gespräch. Wir sind aber vor allem unserem Herrn und Gott dankbar, dass er uns geholfen hat, diese öffentliche Veranstaltung zu behaupten und gegenüber dem Druck nicht zurückzuweichen. Dass die Gemeinde Jesu Christi in der Öffentlichkeit Druck und Widerstand erfährt, das ist normal. Das war nie anders. Und heute Morgen werden wir uns nun mit einem jungen Mann auseinandersetzen. Verglichen mit dem waren die Krawallmacher vom Donnerstag, ja, ich würde fast sagen, niedlich oder putzig oder Sandkastenkrawallmacher. Dieser Mann, um den es heute geht, der beließ es nicht bei Trillerpfeifen, Trubel und Transparenten, sondern der wurde handgreiflich. Der zog wirklich durch. Der schreckte auch vor Mord nicht zurück. Und er hatte die öffentlichen Behörden auf seiner Seite. Gehen wir also gleich hinein in unseren Bericht, in die Fortsetzung unserer Predigtreihe Apostelgeschichte 9. Saulus aber schnaubte noch mit Morden, mit Drohen und Morden gegen die Jünger des Herrn und ging zum hohen Priester, zur Behörde, und bat ihn um Briefe nach Damaskus an die Synagogen, damit er Anhänger des neuen Weges, Männer und Frauen, wenn er sie dort fände, gefesselt nach Jerusalem führen könnte. Wenn man das liest, dann kann man gar nicht verstehen. Dann kann man nicht verstehen, dass dieser Mann zu den bestgebildeten und zutiefst religiösen Vertretern seiner Generation gehörte. Das kann man sich nicht vorstellen, wie das zusammenpassen soll. Und man fragt sich unweigerlich, wie kann so ein Mensch mit dieser Kultur und dieser Ausbildung und diesem Hintergrund einen derart tiefen Hass gegen Jesus Christus entwickeln, einen derart tiefen Hass gegen seine Gemeinde, gegen christliche Familien, gegen die Botschaft des Evangeliums. Wie ist das möglich? Und wir fragen auch, wie kann jemand, der sich derart festgebissen hat in seinem Groll und in seiner Ablehnung gegen Jesus, wie kann der doch noch die Kurve kriegen? Wie kann der doch noch gerettet werden? Wie kann er doch noch herauskommen aus der Falle, in der er sich festgekämpft hat? Und dazu wollen wir uns diese, ja, man kann fast sagen, diese Reportage genauer ansehen, die Lukas uns hier überliefert. Es ist ein sehr lebendiger Bericht. Und wenn ich dem eine Überschrift geben müsste, würde ich darüber setzen, mit voller Kraft. Mit voller Kraft. Denn das ist von Anfang an sympathisch an Paulus. Dieser Mann führt ein leidenschaftliches Leben. Verstehen Sie, bei dem ist nichts mittelmäßig. In keiner Hinsicht. Wenn er von etwas überzeugt ist, dann setzt er sich mit ganzer Kraft dafür ein. Und ich habe übrigens festgestellt, das ist keine Frage des Alters, ob einer leidenschaftlich lebt. Das hängt nicht daran, ob er 18 oder 80 ist, sondern das ist eine Frage der inneren Einstellung und eine Frage des Herzens. Und bei Paulus sehen wir als erstes hier, das ist die erste Station, mit voller Kraft in die falsche Richtung. Das ist unser erster Punkt, mit voller Kraft in die falsche Richtung. Dabei hatte er so gute Voraussetzungen. Er war aufgewachsen in einem noblen jüdischen Elternhaus. Sein Vater war sicherlich ein engagierter Jude, hat seinem Sohn den Namen Saulus in Anlehnung an den König Saul gegeben. Beide kamen aus dem Stamm Benjamin. Man hat zu Hause offensichtlich auch Hebräisch und Aramäisch gesprochen, obwohl man in Tarsus lebte, in Syrien. Das war auch nicht selbstverständlich für die Diaspora-Juden jener Zeit. Und dann waren seine Eltern auch im Besitz des römischen Bürgerrechts, das ein Privileg gewesen ist, das nur wenige Menschen damals genossen haben. Und sie gehörten somit zu einer kleinen sozialen Elite, hatten dieses römische Bürgerrecht, diesen Titel auch an ihren Sohn natürlich weitervererbt. Das gab ihm eine bessere Rechtsstellung im Römischen Reich. Er konnte beispielsweise nicht ausgepeitscht werden ohne ein geordnetes Verfahren, das dem vorausgehen musste. Paulus war gut ausgestattet mit jüdischer Tradition, mit römischen Privilegien und auch mit griechischer Bildung. Tarsus war ein Hort der Wissenschaft. Drei der berühmtesten Universitäten des Römischen Reiches sollen sich dort in dieser Stadt befunden haben. Und Paulus wird reichlich Gebrauch gemacht haben von der hellenistischen Bildung, die ihm dort angeboten wurde. Und zugleich hatte er diese starke Verankerung im Judentum. Er war ein Hebräer von Hebräern. Er hat bei einem der berühmtesten Professoren jener Zeit dann in Jerusalem gelernt, bei Gamaliel. Und ist möglicherweise, wir wissen das nicht genau, nach Abschluss seiner Ausbildung dann als Synagogenvorsteher, wäre denkbar, nach Tarsus zurückgegangen. Aber das können wir nicht mit Sicherheit sagen. Jedenfalls hatte er alles, was man brauchte für eine große religiöse Karriere. Er war ein vielversprechender junger Mann. In seiner Personalakte hätte gestanden, zu empfehlen für höhere Aufgaben. Das war sein Stempel. Und er war ein Vorzeigebeispiel für tiefe Religiosität. Das haben wir eben in der Lesung eines Textes von Paulus nochmal gehört, wo er dann später im Rückblick sagt, Herr Otto hat uns das vorgelesen, ich wurde 8 Tage nach meiner Geburt beschnitten, wie es das Gesetz vorschreibt, ich stamme aus dem Volk Israel, aus dem Stamm Benjamin sogar, ich bin von Geburt an ein Jude, wie alle meine Vorfahren, ich gehöre zu den Pharisäern der Gruppe, die am strengsten darauf achtet, dass Gottes Gesetz gehalten wird, und ich habe die Gemeinde der Christen mit fanatischem Eifer verfolgt. Eine blendende Karriere bis dahin. Dieser tiefgläubige, hochkultivierte Mann ist zugleich ein leidenschaftlicher, rasender Hetzer. Und Lukas schreibt das hier auch mit einem deutlichen Wort. Er sagt, Saulus schnaubte noch mit Drohen. Also man sieht richtig seinen Schaum vor dem Mund. Er war kurze Zeit vorher dabei gewesen, als man ihn Stephanus umgebracht hatte, jenen christlichen Märtyrer. Er hatte diese brutale Exekution unterstützt. Er hatte dabei gestanden und das quasi behördlicherseits beobachtet. Und wir fragen uns, was war der Grund für seinen Christenhass? Warum lief Paulus mit voller Kraft in die falsche Richtung? Paulus, zusammengefasst, konnte nicht ertragen, was die Christen über den Menschen sagten und was die Christen über Gott sagten. Das konnte er beides nicht ertragen. Was sagten die Christen über den Menschen? Was sagt Jesus über den Menschen? Er sagt, kein Mensch ist wirklich gut. Kein Mensch ist so gut, dass er Gott mit seiner moralischen Leistung beeindrucken kann. Das sagt Jesus über jeden Menschen. Und das hat Paulus ja dann in seinen Briefen später selbst ausführlichst dargestellt. Aber hier kann er das noch nicht glauben. Und das regt ihn zutiefst auf, es verletzt ihn zutiefst. Denn dagegen steht bei Paulus, ich nenne es mal so eine Art jüdischer Optimismus. Ja, der Mensch ist beschädigt durch die Sünde, aber er ist nicht völlig verdorben. Ich habe vor kurzem mal ein hochinteressantes Zitat des jüdischen Religionsphilosophen Leo Baeck gefunden, der 1956 gestorben ist. Und Leo Baeck hat das Menschenbild so beschrieben. Er hat gesagt, in einem wollenden Glauben an das Gute besteht der Optimismus des Judentums. Es ist der Glaube an Gott und der daraus folgende Glaube an den Menschen. Der Glaube an Gott, durch den das Gute seine Wirklichkeit hat, und der Glaube an den Menschen, der das Gute zu verwirklichen vermag. Alle Ideen des Judentums lassen sich hierauf zurückführen. Zitat Ende. So der jüdische Religionsphilosoph Leo Baeck. Paulus hätte das sicherlich noch stärker differenziert, aber im Grunde seines Herzens war das seine Überzeugung. Wenn ich mich moralisch anstrenge, wenn ich nach dem Gesetz zu leben versuche, dann kann ich ein gutes Leben führen, das dem heiligen Gott gefällt. Und die Christen behaupteten genau das Gegenteil. Jesus sprach von dem bösen Herzen des Menschen, aus dem böse Gedanken und alle bösen Taten letztlich kommen, aus diesem Herzen, das in einer Feindschaft gegen Gott steht, ob es das weiß oder nicht, ob es das will oder nicht. In einem Herzen, das sich selbst am meisten liebt. Dass sein eigener Herr und König sein und bleiben will, dass Gott vielleicht als Randperson dann und wann ein wenig ins Kalkül ziehen mag, aber ein Herz, das sich selber will und seine eigenen Wege und seine eigenen Ziele und seinen eigenen Ruhm und seine eigene Ehre und seinen eigenen Stolz. Und das konnte Paulus nicht ertragen. Das war die Botschaft der Christen über den Menschen. Und dann die Botschaft der Christen über Gott. Wie lautete die? Die lautete, Gott hat seinen eigenen Sohn geschickt. Und Gott hat diesen eigenen Sohn als Messias, als Retter geschickt für sein Volk Israel und für alle Welt. Und dieser Messias, dieser Sohn Gottes, wird am Kreuz sterben, um die Strafe für unsere Schuld zu tragen. So schlimm steht es um uns, dass das nötig ist. Und der Messias wird ein Gekreuzigter sein und dann auch auferstehen. Und diese Botschaft über Gott konnte Paulus nicht ertragen. Wie kann Gott so etwas tun? Das kann nicht der wahre Gott des Alten Testaments sein. Paulus hat dem entgegengehalten, vielleicht 5. Mose 21, Vers 23, wo es heißt, ein Gehängter ist von Gott verflucht. Und du darfst dein Land nicht verunreinigen. Deswegen nimm ihn ab. Ein Gehängter ist von Gott verflucht. Und die Christen sagten nun, dieser Gehängte ist der Messias. Unerhört. Erträglich. Kein Mensch soll gut genug sein für Gott. Gottes Messias, ein Gehängter, ein blutiger Ausgestoßener, von dem sie dann auch noch sagten, er sei auferstanden. Das konnte Paulus nicht ertragen. Und so besorgte er sich Vollmachtsschreiben, so steht es hier, nach jüdischem Recht konnte die Jerusalemer Zentrale einen Schaliach, einen Boten mit einem Auftrag in jede jüdische Gemeinde schicken. Auch in der Diaspora. Das war das sogenannte Schaliach-Institut, dieses Recht. Und so schickten sie eben den Paulus nach Damaskus mit einem offiziellen Auftrag in jene syrische Provinz. Dort gab es eine große Judenschaft, es gab mehrere Synagogen in Damaskus. Dort würde er auch die nötige Unterstützung seiner Glaubensgenossen kriegen. Und da sollte er mal so ein paar Christen aufspüren und gefangen nehmen und nach Jerusalem deportieren. Und vielleicht konnte man sie ja dann mit Gewalt zur Vernunft bringen. Und notfalls musste eben auch gemordet werden, wenn sich das nicht vermeiden ließ. Das war erlaubt. Wahrscheinlich ist Paulus auf einem Reittier unterwegs Jedenfalls ist er nicht allein. Wir sehen, dass hier ein ganzer Trupp von Mitarbeitern bei ihm ist. Und so zieht er los. Er schnaubte mit Drohen und Morden, dass er Männer und Frauen, wenn er sie dort fände, gefesselt nach Jerusalem führte. Und man fragt sich, wer will den aufhalten? Die christliche Gemeinde hat bestimmt Sorge gehabt. Die haben bestimmt etwas mehr Sorge gehabt als wir am Donnerstag. Saulus Anteportas, Saulus vor den Toren. Und was wird er tun? Was wird er diesmal machen? Wen wird es diesmal treffen? Und erhobenen Hauptes marschiert Paulus dort auf der Straße, beziehungsweise reitet er auf seinem hohen Ross in dem tiefen Bewusstsein für das Recht zu streiten, für das religiöse, moralische Recht. In der festen Überzeugung, dass seine grausamen Feldzüge im Willen des heiligen Gottes wären und für die gute Sache der religiösen Behörde. Und dann passiert es, Vers 3. Als er aber auf dem Wege war und in die Nähe von Damaskus kam, umleuchtete ihn plötzlich ein Licht vom Himmel. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die sprach zu ihm, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sprach, Herr, wer bist du? Der sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh auf und geh in die Stadt, da wird man dir sagen, was du tun sollst. Hier steht eigentlich wörtlich, was du tun musst. Die Männer aber, die seine Gefährten waren, standen sprachlos da, denn sie hörten zwar die Stimme, das heißt, sie hörten das Geräusch einer Stimme, heißt das eigentlich, aber sie sahen niemanden. Das ist also die zweite Station, mit voller Kraft in die falsche Richtung. Und jetzt sehen wir zweitens, mit voller Kraft gestoppt. Mit voller Kraft wird Paulus auf seinem rasenden Weg gestoppt, eben noch forsch, selbstsicher, zielstrebig, kommt er seiner Schreckensmission nach und plötzlich weiß er nicht mehr, was mit ihm geschieht. Eben noch erhobenen Hauptes und jetzt könnte man sagen, unsanft gelandet. Der erhabene, starke Saulus wird plötzlich aus dem Sattel gehoben. Und sehen Sie hier, woran hat sie das erinnert, dieser Vers 3? Es umleuchtete ihn ein Licht vom Himmel. Das ist wie bei den Hirten in der Nacht, als Jesus geboren wird. Und die Klarheit des Herrn umleuchtet sie draußen auf Bethlehems Feld. Das klingt ganz ähnlich. Aber hier ist es viel dramatischer noch. Saulus wird zu Boden gerissen und er fiel auf die Erde. Im Griechischen steht eigentlich, er wurde auf die Erde gerissen, gezerrt, geworfen zu Boden. Und wir sehen hier richtig, wie für einen Augenblick die Grenze zwischen diesseits und jenseits aufgehoben ist. Und Paulus sieht nicht nur dieses Licht, er sieht nicht nur, wie er später dann auch weiter erklärt hat, Jesus in diesem Licht, sondern es kommt noch ein klares Wort dazu. Er hört genau die Stimme, seine Mitarbeiter hören nur ein Geräusch, das kann man sehr schön vergleichen mit Apostelgeschichte 22, wo Paulus nochmal diese Bekehrungsgeschichte erzählt und wo er deutlich macht, er hörte Worte dieser Stimme, aber die Mitarbeiter hören nur ein allgemeines Geräusch, ein Laut, sie merken, dass da was passiert, aber kriegen nicht genau mit, was es ist. Aber Paulus hört genau die Worte, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Und alles, was er machen kann, ist, dass er erstmal fragt, Herr, wer bist du? Und hier wird deutlich, dass Paulus total überrascht ist von dieser Situation. Er rechnet nicht damit, Jesus zu begegnen. Es ist also nicht so, dass er so hofft, er würde mal diesen Wanderprediger Jesus in einer Vision vor Augen haben und dann hofft er das so sehr und irgendwann sieht er ihn. Nein. Es ist genau das Gegenteil. Er rechnet absolut nicht mit Jesus. Er rechnet damit, dass er jetzt die Christen verhaften wird. Er rechnet damit, dass er sie deportieren wird nach Jerusalem. Er rechnet damit, dass sie ihm in Damaskus auf die Schulter klopfen werden in den Synagogen und sagen, Sie sind unser Mann, Sie sind unser Hoffnungsträger. Wir werden noch mehr von Ihnen hören. Gut, dass Sie das machen. Gut, dass Sie Ihre Verantwortung ergreifen. Gut, dass Sie sich gegen diese immer mehr um sich greifende Sekte so deutlich positionieren. Wir stehen hinter Ihnen. Machen Sie weiter so. Damit rechnet er. Und er wird von Jesus kalt erwischt, mit voller Kraft gestoppt. Jenem Jesus, den er für einen Sektenprediger und Scharlatan hielt, den er für einen Verführer hielt, von dem er glaubte, dass er längst im Grab vermodern würde. Und darum weiß Paulus auch erstmal nicht, wer ihn hier anspricht. Und er merkt doch, dass ihm eine Macht begegnet, gegen die er nicht ankommt. Und deswegen seine eigenartige Formulierung. Ist Ihnen das aufgefallen im Vers 5? Er sagt, Herr, wer bist du? Kyrios. Das ist eine klare Frage und er bekommt eine klare Antwort. Jesus sagt, ich bin Jesus, den du verfolgst. Und hier sehen Sie übrigens, wie völlig der Herr Jesus sich mit seiner Gemeinde identifiziert. Saulus hatte ja die Christen, die Gemeinde Jesu verfolgt. Und Jesus sagt, du verfolgst mich. Wer meine Gemeinde angreift, greift mich an. Wer sie angreift, weil sie zu Jesus gehören, der greift den Herrn Jesus selbst an. Und mit dem identifiziert sich der Herr Jesus genauso, wie er sich hier mit seiner Gemeinde identifiziert hat. Du verfolgst mich, Saulus. Und dann, schauen Sie hin, es kommt dann kein Vorwurf. Es kommt keine Strafandrohung. Es kommt ein klarer Befehl in Vers 6. Und der Herr Jesus sagt, steh auf, geh in die Stadt, nämlich Damaskus, und da wird man dir sagen, was du tun sollst, wörtlich, was du tun musst. Erstaunlich. Und wir können uns vorstellen, wie der Saulus sich hier aufrappelt, immer noch blind, er kann nicht sehen. Natürlich haben die Mediziner viel drüber nachgedacht, was das wohl gewesen sein könnte. Und ich habe vor einigen Jahren einen Aufsatz, einen Artikel aus dem Deutschen Ärzteblatt zugesteckt bekommen. Und da wird die These vertreten, es handele sich hier bei ihm um eine UV-Lichtkeratitis. Also eine Schädigung des vorderen Augenabschnitts. Die Folge ist so wie eine Verblitzung, etwa sagt man. Oder wenn beim Schweißen eine derartige Schädigung entsteht, dass dann beiderseits Lidkrampf an den Augen eintritt und das führt zu einer plötzlichen Erblindung. Und wenn das nicht sofort behandelt wird, dann kann das in der Tat dazu führen, dass der von dieser UV-Lichtkeratitis Betroffene für einige Tage blind ist und nichts mehr sehen kann und sich dann erstmal in Dunkelheit auch aufhalten muss. Es könnte sein, dass das gewissermaßen die medizinische Seite dieser Situation ist, die Jesus durch sein Wunder und durch diese schnelle, blitzartige Begegnung herbeiführt. So, und dann nehmen ihn seine Mitarbeiter, die das irgendwie mitbekommen haben, die es nicht so genau verstanden haben, aber die gehört haben, dass da was passierte, die etwas von diesem Licht gesehen haben. Sie nehmen ihn dann bei den Händen und führen ihn die letzten 100 Meter noch nach Damaskus herein. Und stellen Sie sich das vor, Saulus, der agile Macher. Ja, Saulus, der große Stratege der Christenverfolgung. Und der tappelt jetzt als Blinder, geführt an den Händen, hinter seinen Mitarbeitern her. Was für ein Bild. Erst sah er rot vor Wut und Fanatismus und jetzt sieht er gar nichts mehr. Er sieht nichts. Und das ist die zweite Station. Er wird mit voller Kraft gestoppt. Aber wir müssen nochmal genauer hingucken, was passiert eigentlich im Inneren. Paulus hat sich ja später häufig dazu geäußert. Was eigentlich hier passiert, ist nicht die entscheidende Geschichte mit seinem Augenlicht, sondern was noch viel tiefer in seinem Inneren geschieht, ist, dass hier sein Selbstbewusstsein zerbricht. Sein Stolz, seine eigene Stärke, das wird zerbrochen. Ja, noch mehr zerbricht. Es zerbricht seine Religiosität, auf die er so stolz war und die er so ernst gemeint hat. Er war ja nicht oberflächlich. Er war ja nicht so ein oberflächlicher Rabbiner, der vor den Leuten etwas darstellen wollte, was gar nicht seiner Haltung entsprach, der sozusagen Wasser gepredigt und Wein getrunken hat. Das war er nicht. Er war ernsthaft. Er war nicht nur gebildet, sondern er war überzeugt. Und das alles zerbricht. Es ist etwas Wertvolles, was hier zerbricht. Und wir haben es in der Lesung gehört, Paulus geht später so weit, dass er sagt, verglichen mit dem, was ich jetzt durch Jesus Christus habe, ist das Dreck, worauf ich meinte, mich verlassen zu können, weil es nur Nahrung für meinen Stolz war und für meine Selbstgerechtigkeit. Und jetzt muss er einsehen, dass er Jesus braucht, Jesus Christus und seinen Tod am Kreuz, um mit dem heiligen Gott versöhnt werden zu können. Das muss er jetzt kapieren, in diesen Tagen. Ein älterer Pfarrer hat mal geschrieben, um ihrer Religiosität willen kommen viele nicht zum Glauben an Jesus. Und ich denke, das ist sehr wahr. Viele kommen deshalb nicht zum Glauben an Jesus, einfach weil sie meinen, sie seien fromm genug. Sie seien fromm genug, auch mit der normalen, landläufigen Religiosität, die man eben so hat. Dass man mal seinen Vater unser betet, dass man versucht, keinem etwas wirklich Böses zu tun, dass man ab und zu mal in einen Gottesdienst sich hineinsetzt und das wird dann so gut sein. Aber bei Paulus war es ja mehr, es war ja viel mehr bei Paulus. Es war ja volles Engagement, es war ja mit voller Kraft in die falsche Richtung. Und wissen Sie, was dem Paulus letztlich fehlt und was den meisten, was allen Menschen fehlt, die nicht zu Jesus gehören? Im Letzten fehlt es ihm an echter Gottesfurcht. Wer glaubt, dass er bei dem heiligen Gott ohne die Vergebung von Jesus durchkommt, der hat noch nicht begriffen, wer der heilige Gott wirklich ist. Und dass wir Menschen vor ihm keine Chance haben. Nicht, weil Gott uns ablehnen würde, sondern weil Gott so vollkommen ist, so heilig. So voller Größe und Wahrheit und unbestechlich. So ist Gott. Und das begriff Paulus erst hier vor Damaskus. Und da zerbricht sein Stolz und da zerbricht seine Rebellion gegen diesen Jesus, dass wir ihn brauchten. Und später wird Paulus dann sagen, das ist eine kostbare Wahrheit, dass Jesus Christus gekommen ist, um Sünder zu retten, unter denen ich einer der Schlimmsten war. So wird er das schreiben. Der fromme Paulus wird genau das schreiben. Jesus ist gekommen, Sünder zu retten und ich war einer der Schlimmsten. Erst als er nichts mehr sieht, erst als es dunkel um ihn wird, erst als es durch den Zerbruch hindurchgeht, erst da wird er bereit, Jesus Christus wirklich anzurufen und von Herzen um seine Hilfe zu bitten. Der deutsche Dichter Siegfried Goes hat ein Gedicht über Jona geschrieben. Jona im Bauch des Fisches, als es dunkel wird. Das genau auch auf diese Situation von Paulus passt und auf unsere Situation. Er schreibt, erst muss die Nacht ganz dunkel sein, bis wir nach deinem Tage schreien. Dein Meer muss brechen über Bord, bis dass wir hören auf dein Wort. Dann sehen wir die eigene Schuld, dann flehen wir, hab doch Geduld. So mache du mich ganz bereit für deine gnadenvolle Zeit. Hier in diesen Momenten wird Paulus bereit gemacht, bereit seine Hände aufzuhalten und Gott um Gnade zu bitten. Und wohl dem das in seinem Leben passiert, dass er merkt, ich brauche Gnade, ich brauche Vergebung, ich brauche das, dass Jesus sagt, und dass ich für deine Schuld starb, das macht dich frei, glaube mir. Und wir sehen hier etwas Wunderbares, was nicht nur für Paulus gilt. Wir sehen hier, bei Gott gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Vielleicht denken Sie an den einen oder anderen, bei dem Sie sich nie vorstellen könnten, dass er Christ würde. Vielleicht sitzt hier auch jemand, der das von sich selbst sagen würde. Ich mich so beugen vor Gott? Niemals, niemals. Dazu kriegen die mich nie. So komme ich nicht gekrochen zu Gott. Wenn Gott das will, dann ohne mich. Schauen Sie, wenn Jesus mit dem fanatischen Hass eines Saulus fertig wurde, glauben Sie dann etwa, dass Ihr Unglaube oder Ihre Zweifel oder Ihre Gleichgültigkeit für Jesus ein zu harter Brocken wären? Oder glauben wir, dass Jesus für die feixenden Störer vom Donnerstag, dass Jesus mit denen nicht klarkommen würde, dass er für die kein Wort hätte? Einer unserer Ältesten hat vorhin die gute Idee geäußert, wir sollten doch überlegen, ob wir zu diesen 28, deren Adressen festgehalten worden sind, ob wir zu denen nicht irgendwie Kontakt versuchen können aufzunehmen. Dass wir ihnen was zu lesen geben von gibt vielleicht, dass wir mit dem einen oder anderen das Gespräch suchen. Es gibt bei Gott keine hoffnungslosen Fälle. Das ist das eine, was wir hier sehen. Das andere, aber keiner kommt mit seinem Stolz bei Gott durch. Keiner kommt ohne diesen Zerbruch bei Gott durch. Das muss ja nicht heißen, dass wir blind werden oder dass wir anderweitig krank werden. Aber Zerbruch bedeutet, wir müssen aufhören, auf uns selbst zu vertrauen. Wir müssen anfangen, auf Jesus zu hören. Egal wie stolz unser Herz sein mag. Erinnere mich noch genau an jenen jungen Mann, als wir damals, ich war noch Student, eine Jugendarbeit aufgebaut haben in einer Gemeinde hier in Hannover. Und es kamen immer mehr junge Leute und die brachten dann ihre Schulkameraden teilweise mit. Und an einen von denen erinnere ich mich noch so, der schaute sich das Ganze sehr skeptisch an und der hatte 1000 Einwände. Aber er guckte sich das an und er war ein kluger Kerl und er hat drüber nachgedacht. Er hat sich wirklich drauf eingelassen, auch in die Bibel hineinzuschauen, dieser Thomas. Und irgendwann hat Jesus ihn dann gestoppt. Irgendwann hat er erkannt im Licht der Bibel, dass Jesus recht hat und dass er ihn braucht. Und er hat sich gebeugt vor ihm und genauso engagiert, wie er vorher dagegen gestritten hat, hat er dann dafür Stellung bezogen. Und seinen Eltern wurde das dann schon unheimlich, dass der Junge dann anfing, zu Hause Bibel zu lesen und dass der alle möglichen christlichen Positionen vertrat, die sie nie von ihm gehört hatten. Da hat man die Veränderung gemerkt. Und so hat Jesus Christus diesen Menschen bewegt, verändert. Er hat ihn gestoppt. Und so geschieht das hier bei Paulus. Er nennt sich dann später vor allem Paulus. Er hatte zwei Namen, Saulus und Paulus. Vielleicht auch, weil das so gut klang, haben die Eltern ihm zu dem Saulus noch den Namen Paulus gegeben. Paulus ist lateinisch und bedeutet eigentlich der Kleine. Und diesen Namen hat er dann später vorzugsweise gebraucht, um deutlich zu machen, es kommt nicht auf mich an, sondern auf Jesus. Wie groß ich bin, das ist egal. Auch wenn ich der Kleine bin, ich bin der Knecht Jesu Christi. Und er kann mich gebrauchen und ich will für ihn mich einsetzen. Ich will Jesus groß machen, weil nur Jesus die Menschen retten kann. Und das hatte Paulus kapiert. Es macht mich 1000-mal froher und glücklicher, wenn ich mich von Jesus führen lasse, als wenn ich auf eigene Faust das Glück suche. weil Jesus mein Leben allein mit Gott versöhnen kann. Und dieser Zerbruch bleibt kein erspart, keinem. Vielleicht haben Sie auch gehört von dieser Joni Erickson, jener damals jungen Dame aus Amerika, die beim Badeunfall querschnittsgelähmt wurde. Und dann später auf diesem Wege, dass sie viel Not hatte und dass sie quälende Krankheitsphasen durchmachen musste, durch all dies hindurch zu einem lebendigen Glauben an Jesus Christus fand. Sie war vorher so ein oberflächlich religiöser Typ gewesen und hatte einiges mitgemacht. Aber erst dadurch, sagt sie, hat sie wirklich den Weg zu Jesus Christus gefunden und begriffen, wie sehr sie ihn und seine Vergebung braucht. Und hinterher hat sie dann diesen wunderbaren Satz formuliert: Lieber sitze ich mit Jesus in diesem Rollstuhl, als dass ich ihm auf gesunden Beinen ein Leben lang davongelaufen wäre. Gott erspart diesen Zerbruch niemandem. Wir können nur froh sein, dass es nicht immer auf diese Weise geschieht. Aber es geht nicht daran vorbei, dass wir unseren Stolz vor ihm beugen und zugeben, dass wir mit leeren Händen dastehen, wenn es darum geht, vor dem heiligen Gott zu bestehen. Erst als Paulus nichts mehr sieht, da macht er die größte Entdeckung seines Lebens und dann kommt die letzte Station mit voller Kraft in ein neues Leben. Sehen Sie hier am Ende. Paulus startet jetzt mit voller Kraft in ein neues Leben, aber das macht er nicht aus seinem eigenen Vermögen heraus. Dieses neue Leben findet er auch nicht durch seine eigene Intelligenz, sondern dieses neue Leben wird ihm von Jesus geschenkt. Und Jesus benutzt dazu zunächst mal einen offensichtlich ziemlich einfachen, relativ unbekannten Christen namens Hananias. Das wollen wir jetzt ganz schnell noch uns ansehen, ab Vers 10. Und er konnte 3 Tage nicht sehen und aß nicht und trank nicht. Es war aber ein Jünger in Damaskus mit Namen Hananias. Dem erschien der Herr und sprach: Hananias. Und er sprach: Hier bin ich, Herr. Der Herr sprach zu ihm: Steh auf und geh in die Straße, die gerade heißt, und frage in dem Haus des Judas nach einem Mann mit Namen Saulus von Tarsus, denn sie erbetet. Und er hat in einer Erscheinung einen Mann gesehen mit Namen Hananias, der zu ihm hereinkam und die Hand auf ihn legte, damit er wieder sehend werde. Hananias aber antwortete: Herr, ich habe von vielen gehört über diesen Mann, wie viel Böses er deinen Heiligen in Jerusalem angetan hat. Und hier hat er Vollmacht von den hohen Priestern, alle gefangen zu nehmen, die deinen Namen anrufen. Doch der Herr sprach zu ihm, also der hat ganz schön Angst, der Hananias, kann man ja verstehen: Geh nur hin, denn dieser ist mein auserwähltes Werkzeug, dass er meinen Namen trage vor Heiden und vor Könige und vor das Volk Israel. Ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Und Hananias ging hin und kam in das Haus und legte die Hände auf ihn und sprach: Lieber Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir auf dem Weg hierher erschienen ist, dass du wieder sehend und mit dem Heiligen Geist erfüllt werdest. Und sogleich fiel es von seinen Augen wie Schuppen und er wurde wieder sehend und er stand auf und ließ sich taufen. Das hatte ihm der Hananias offensichtlich auch noch erklärt, und er nahm Speise zu sich und stärkte sich. Hananias hat Angst, natürlich. Er will nicht zu diesem schnaubenden Christenverfolger hin, und Gott macht ihm klar, es besteht keine Gefahr mehr. Und dann ist Hananias bereit, in die Höhle des Löwen zu gehen, und er erklärt dem Saulus, wer der wahre Gott ist. Und dann sehen wir hier, es fiel dem Saulus wie Schuppen von den Augen. Und plötzlich sieht er klar. Erst sah er rot, dann sah er nichts, und jetzt sieht er klar. Und Gott setzt ihn auf eine völlig neue Schiene. Und schauen Sie, das sieht man auch an vielen Dingen. Paulus bekommt eine neue Lieblingsgesellschaft. Und diese neue Lieblingsgesellschaft sind die Christen. Von jetzt an hält er sich zu den Christen. Vers 19, da steht: Saulus blieb einige Tage bei den Jüngern in Damaskus. Und später dann geht er nach Jerusalem. Und schauen Sie hin in Vers 26, als er nach Jerusalem kommt, wo geht er da hin? Als er aber nach Jerusalem kam, ich glaube, das steht nicht mehr auf Ihrem Zettel, versuchte er sich zu den Jüngern zu halten. Also, eine neue Lieblingsgesellschaft. Er sucht jetzt die Gemeinschaft der Christen. Christen zieht es zu Christen. Christen bilden nicht einfach Klicken, aber Christen wollen sich gegenseitig stärken. Christen wollen sich miteinander freuen. Christen wollen sich miteinander in den Dienst ihres Herrn stellen. Das ändert ja nichts daran, dass diejenigen, die einem am wichtigsten sind, einem manchmal auch am meisten auf die Nerven gehen können. Also die Gemeinschaft der Christen ist noch nicht immer eine heile Welt. Das war es auch in der Apostelgeschichte schon nicht. Und doch gehören wir zusammen. Und doch haben wir einen gemeinsamen Auftrag. Und doch wollen wir uns gegenseitig stärken. Und darum waren wir so dankbar, auch am Donnerstag, für die vielen Christen, die wirklich mitgeholfen haben, die sich eingesetzt haben, die Gespräche geführt haben, die einfach auch durch ihre Präsenz gezeigt haben. Und wir stehen dahinter und wir stehen hier mit und weichen nicht. Eine neue Lieblingsgesellschaft. Und dann hat er auch eine neue Lieblingsbeschäftigung, der Saulus. Was sagt Jesus dem Hananias? Gehen, Vers 11, denn siehe, er betet. Saulus betet. Natürlich hat er auch vorher seine jüdischen Psalmen gesprochen, aber jetzt ist Beten für ihn noch viel mehr. Jetzt bedeutet das, das persönliche Gespräch mit dem Herrn Jesus Christus zu führen, der ihm auf diesem Wege nach Damaskus erschienen ist. Eine neue Lieblingsbeschäftigung. Siehe, er betet. Und er hat ein neues Lieblingsthema. Und dieses neue Lieblingsthema steht in Vers 20. Er predigte in den Synagogen von Jesus, dass dieser der Sohn Gottes sei. Und Vers 22 dann nochmal. Und er gewann immer mehr an Kraft und trieb die Juden in die Enge, die in Damaskus wohnen, und bewies, dass Jesus der Christus ist. Das war jetzt sein Thema. Stellen Sie sich vor, dieser jüdische Oberfunktionär kommt da in die Synagoge. Und alle rechnen damit, na gut, er wird uns so die üblichen Vorträge halten. Und dann steht er da in der Synagoge und fängt an, Leute, ich habe eine neue Erkenntnis gewonnen, die muss ich euch unbedingt mitteilen. Der lebendige Gott hat uns seinen Sohn geschickt. Er hat all diese Verheißungen über den Messias in einer Weise erfüllt, wie das nie vorstellbar gewesen ist. Und dieser Sohn ist Jesus. Und dass er lebt, weiß ich, weil er mir persönlich begegnet ist. Glaubt an Jesus Christus. Er ist die Erfüllung der Schriften der Propheten. Glaubt an ihn. Und dann steht hier, er bewies, dass Jesus der Christus sei. Wie hat er das denn gemacht? Er hat seinen Landsleuten gezeigt, was ist über den Messias angekündigt in unseren heiligen Schriften. Bei Mose, bei den Propheten, in den Psalmen. Dass er geboren würde in Bethlehem, dass er geboren würde von einer Jungfrau, dass er leiden müsse am Kreuz, wie aus Psalm 22 und aus Jesaja 53 sich schließen lässt. Dass er auferstehen würde, dass er die Opfer des alten Bundes erfüllen würde. Und Paulus hat wahrscheinlich viele Bibelstellen aus den alttestamentlichen Schriften genommen, sie vorgelesen und bewiesen, seht die Geschichte Jesu, da und da hat er genau das erfüllt. Und deswegen steht hier, er bewies, dass Jesus der Christus ist. Er hat nicht gesagt, Leute, das müsst ihr ihm irgendwie glauben, sondern er hat es ihnen argumentativ dargelegt aufgrund der Heiligen Schrift. Das war jetzt sein Lieblingsthema. Jesus, der Sohn Gottes. Jesus, der auferstanden. Und wissen Sie, das war umso glaubwürdiger, als dieser Saulus nicht in Gefahr stand, von Anfang an hier an irgendeiner Theorie mitgestrickt zu haben, durch deren Durchsetzung er berühmt werden wollte, sondern er war ein Gegner gewesen. Und wenn jemand, der vorher total dagegen war und der mit vermeintlich guten Gründen dagegen war, jetzt umkehrt und sagt, ich habe mich getäuscht. Ich habe mich getäuscht. Und wenn er dann deutlich macht, das ist nicht einfach nur so eine emotionale Fügung gewesen, ich bin jetzt Christ und weiß eigentlich gar nicht warum, sondern wenn er genau erklären kann, warum, wenn er aufgrund der Heiligen Schrift beweisen kann, wer dieser Jesus ist, dann hat das ein unerhörtes Gewicht, auch für seine jüdischen Landsleute. Und deshalb haben die das auch kaum ertragen. Und Sie sehen ja hier, was die mit ihrem Landsmann gemacht haben. Sie haben versucht, ihn dann ihrerseits einen Kopf kürzer zu machen. Ja, Vers 23, nach mehreren Tagen hielten sie Judenrat beschlossen, ihn zu töten. Und es wurde bekannt. Und sie bewachten Tag und Nacht auch die Tore, um ihn nicht rauszulassen. Also die haben ihre Stadttore wahrscheinlich etwas wirkungsvoller bewacht, als wir am Donnerstag unsere Hörsaaleingangstore. Und da konnte er nicht raus. Und da haben die Jünger was anderes gemacht. Sie haben ihn in einen Korb gesetzt und haben ihn einfach an einer unbeobachteten Stelle über die Stadtmauer heruntergelassen und dann konnte er erstmal sich in Sicherheit begeben, um an anderer Stelle seinen Dienst weiterzumachen. Nicht jeder von uns wird einen so dramatischen Weg gehen wie Paulus und nicht jeder von uns kann wie Paulus genau den Tag und die Stunde benennen, wo er zum Glauben an Jesus gekommen ist. Das ist ja manchmal auch eine Entwicklung. Also in meinem Leben war es so, dass ich von Anfang an in meinem Elternhaus die Botschaft von Jesus hören konnte. Und dass ich mir eigentlich nie vorstellen konnte, dass Gott nicht da wäre. Und doch hat Gott mich an den Punkt geführt, wo ich dieses auch noch einmal ganz bewusst zugeben musste. Diesen Zerbruch, dass einer zugibt, ich bin verloren, Jesus, ohne dich. Den kann Ihnen keine auch noch so gute geistliche Erziehung ersparen. Bei dem einen ist das ein längerer Prozess, der sich vielleicht über viele Jahre hinwegzieht und irgendwann geht er den Schritt über diese Linie oder er sagt vielleicht im Rückblick, ich weiß, dass ich mich Christus anvertraut habe, ich könnte Tag und Stunde nicht benennen. Und bei anderen ist es so, dass sie viel bewusster in die falsche Richtung laufen und den Tag benennen können, an dem die Umkehr in ihrem Leben erfolgte oder an dem der entscheidende Schalter umgelegt wurde. Es kommt nicht darauf an, dass wir dramatische Geschichten erzählen können über unsere Biografie, sondern es kommt darauf an, dass Sie wissen, Jesus Christus ist der Herr meines Lebens. Und ich verlasse mich, um vor dem heiligen Gott bestehen zu können, um vor seinem Gericht nicht verurteilt zu werden, um in den Himmel zu kommen. Ich verlasse mich nicht auf irgendwelche religiösen, moralischen Leistungen, die ich vorlegen könnte, sondern ich hänge mich an den Herrn Jesus Christus. Ich weiß und glaube, dass er auch für meine Sünden gestorben ist, dass er auch meine Strafe getragen hat. Und ich klammere mich an dich, Jesus. Ich vertraue allein auf dich. Und ich danke dir, dass du mich so befreit und errettet hast und dass du jetzt mein Herr bist und dass du mein Leben trägst und führst und dir soll es gehören für Zeit und Ewigkeit. Das ist, auf diese Herzenshaltung kommt es an. Es kommt nicht darauf an, dass wir das mit einer dramatischen Geschichte untermauern können. Mancher hat eine dramatische Geschichte, mancher hat keine dramatische Geschichte. Entscheidend ist, dass du bei Jesus bist und zu ihm gehörst. Nicht jeder wird so dramatisch vom Pferd geworfen wie Paulus. In der Regel spricht Gott uns durch die Bibel an, sei es durch eine Predigt, sei es durch etwas, was wir lesen, sei es durch ein Buch, das die Bibel erklärt, durch andere Christen, die uns bezeugen, wie sie das Evangelium verstanden haben und die uns auffordern, auch diesen Weg zu gehen und unser Leben an Christus zu hängen. Wichtig ist, es gibt keine hoffnungslosen Fälle und es geht nur durch den Zerbruch. Und wenn du zu Jesus kommst, dann gibt er dir eine neue Lieblingsgesellschaft, dann wird er dich dazu bringen, dass du betest, dass du auch zu Jesus betest und zum Vater im Himmel und dass du ein neues Lieblingsthema bekommst, dass du von Jesus erzählst, dass du glaubst, dass er der Sohn Gottes, der Retter ist und dass du das auch anderen weitersagst und auch andere einlädst, die wichtigste Wahrheit dieser Welt kennenzulernen. Und lassen Sie uns auch ganz gezielt beten für die jungen Leute vom Donnerstag, die da unsere Veranstaltung kippen wollten. Lassen Sie uns dafür beten, dass das für den einen oder anderen doch der Anstoß wird, zu fragen, warum machen diese Leute so etwas? Und wenn Gott das will, dass wir wirklich einen Kontakt zu ihnen bekommen können, um ihnen zu sagen, warum wir das eigentlich tun. Und dass der Schöpfer, den sie so zu bekämpfen glauben, auch der Einzige ist, der sie erlösen kann, der sie retten kann und der ihr Herz kennt. Und so schließe ich mit einem Mann, der diesen Zerbruch auch erlebt hat. Und zwar in einer sehr, sehr schmerzhaften Weise. Wilhelm Busch berichtet von ihm, diesem alten Bergmann, der ein ziemlicher Spötter gewesen war, sein Leben lang, und der eine ganz schlimme Erfahrung gemacht hat, als er bei der Arbeit in ein Grubenunglück verwickelt wurde und seitdem gelähmt war. Er konnte sich nicht bewegen, er konnte nur noch im Rollstuhl durch die Gegend gefahren werden. Und als Wilhelm Busch ihn einlud und sagte, kommen Sie doch mal zur Gemeinde, sagte er, nee, danke, für Gott habe ich keinen Bedarf. Als er mir hätte helfen können, da war er nicht da und jetzt soll er mich in Ruhe lassen. Und abends hat Wilhelm Busch dann in seinem Männerkreis von diesem Mann erzählt. Und er hatte gute Leute da mit guten Ideen und die haben gesagt, ach, da gehen wir mal hin, mal sehen, was wir machen können. Und in der kommenden Woche haben sie ihn dann einfach abgeholt. Er hat sich wohl ein bisschen gewehrt, haben ihn in den Rollstuhl rein verfrachtet und ihn mitgebracht. Und Wilhelm Busch erzählt, wie da so polternd die Tür aufging, der Fahrstuhl reingeschoben wird, der Mann noch so etwas vor sich hin knurrte, aber doch auch ganz erwartungsvoll war. Und wie er dann, als sie ihre Bibelarbeit machten und als von Jesus gesungen und gesprochen wurde, immer stiller und nachdenklicher wurde. Und als in der Woche darauf die Freunde wiederkamen, um ihn abzuholen, da saß er schon in seinem Rollstuhl, da hat er schon gewartet. Und Wilhelm Busch berichtet, wie er unter dem Evangelium von Jesus Christus immer ruhiger, immer froher wurde und dann schließlich das Evangelium verstand. Das ist Frieden im Herzen und das heißt Frieden mit dem lebendigen Gott nur gibt dort, wo Christus am Kreuz unsere Schuld getragen hat. Und nur dort gibt es auch ein mit Gott versöhntes Gewissen. Nur dort gibt es wirklich Freiheit von Sünde, Tod und Teufel. Und dieser Mann wurde Christ. Er wurde ein ganz normales Mitglied dieses Männerkreises. Und als Wilhelm Busch ihn, ich glaube, einige Jahre später wieder bei einem Hausbesuch traf, da sagte er bei der Verabschiedung, Herr Pastor, wenn ich einmal in der Ewigkeit vor dem Thron Gottes stehe, dann will ich ihm danken, dass er mir das Rückgrat zerbrochen hat. Und Wilhelm Busch war doch etwas erstaunt. Er sagte, Mann, das ist aber ein großes Wort. Und ja, sagte der Mann, wenn mich Gott so hätte laufen lassen, dann wäre ich schnurstracks zur Hölle gelaufen. Ich wollte auf ihn nicht hören. Und da hat Gott offensichtlich in seiner rettenden Liebe fest zugepackt, um mich zur Bekehrung zu bringen. Und darum will ich ihm einmal danken dafür. Und dann sagt Wilhelm Busch, als ich schon an der Tür war, sagte er zum Schluss, Sie wissen ja gar nicht, wie fröhlich mein Herz ist. Seitdem ich weiß, dass ich Jesus gehöre, da sieht mich die ganze Welt ganz anders an. Alles ist so fröhlich, Herr Pastor. Ja, sogar die Pflastersteine lachen mich an. So sagt er. Und Wilhelm Busch macht deutlich, man hat gemerkt, dass das keine aufgesetzte Freude war, sondern dass das etwas war, was Jesus Christus in seinem Leben bewirkt hat und was Bestand hat. So lassen Sie uns auch ganz, ganz getrost und ganz ermutigt jetzt in die Woche gehen, die vor uns liegt. Schauen Sie, die Bekehrung des Paulus ist eine der berühmtesten Bekehrungen der ganzen Kirchengeschichte. Aber vor dem heiligen Gott ist Ihre Bekehrung genauso wichtig. Halten Sie das immer fest. Es ist nicht entscheidend, wie die äußeren Umstände sind, wie die Dramaturgie war, sondern entscheidend ist, dass du Jesus als deinen Retter anrufst und dass du in diesem neuen Leben lebst, das er dir schenkt. Und wenn du dir um das Heil anderer Menschen Sorgen machst, dann will dich dieser Bibeltext ermutigen. Es gibt für Jesus keine hoffnungslosen Fälle. Und wenn er in ein Leben eingreift, dann wird alles gut. Amen.